Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und heute geht es um die sogenannte Luven-Diät. Verzichte in den letzten 6 bis 8 Wochen vor der Geburt auf Zucker und weißes Mehl und die Geburt geht ganz schnell und ist auch noch schmerzarm. Das ist so ungefähr das, was man über die Luven-Diät hört, im Netz liest und was viele Hebammen-Schwangeren auch im Rahmen der Geburtsvorbereitung empfehlen. Aber stimmt das auch? Und warum sollte man ausgerechnet durch den Verzicht auf bestimmte Kohlenhydrate eine leichtere Geburt haben? Ich kann direkt schon mal eine Sache spoilern. Eigentlich gibt's die Luven-Diät gar nicht. Warum es aber trotzdem super sinnvoll sein kann, in der Schwangerschaft, aber besonders in den letzten 8 Wochen auf kurzkettige Kohlenhydrate zu verzichten, darum geht es im heutigen Geburtskanal Quickie. Aber von Anfang an. Wenn man die Luven-Diät auf eine einfache, alltagstaugliche Formel herunterbrechen will, dann sollten Schwangere in den letzten Wochen der Schwangerschaft auf raffinierten Zucker und Produkte aus stark verarbeitetem Mehl sowie Weißbrot, Brötchen oder Teilchen verzichten. Und warum heißt dieses Konzept Luven-Diät? Diese Diät ist nach Herrn Professor Luven benannt und Herr Luven ist Professor und leitender Arzt für Pränatalmedizin und Geburtshilfe am Frankfurter Universitätsklinikum, wo er neben seiner Klinikarbeit intensiv zu Auswirkungen von Zuckerverzehr in der Schwangerschaft, zu Diabetes sowie Epigenetik und auch fetaler Programmierung forscht. Und auf den Informationsabenden für werdende Eltern rät Professor Dr. Luven den Schwangeren, ihren Blutzuckerspiegel in den letzten Wochen der Schwangerschaft möglichst konstant zu halten. That's it. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt eigentlich gar keine Luven-Diät. Dr. Luven hat meines Wissens nie eine konkretere Anleitung gegeben als das. Aber im Netz kursieren total viele wilde Anleitungen dazu, mit denen Herr Luven wohl eher nichts zu tun hat. Er selbst spricht auch gar nicht von der Luven-Diät. Aber das Ganze hat sich eben verselbstständigt. Haltet den Blutzuckerspiegel konstant. Das ist die ganze Idee dahinter. Punkt. Aber wie hält man seinen Blutzuckerspiegel konstant? Dafür muss man wissen, welche Auswirkungen verschiedene Kohlenhydrate im Körper haben. Und um das zu vereinfachen, kann man den glykämischen Index nutzen. Ich werde das hier jetzt nur super vereinfacht erklären. Man kann da total in die Tiefe gehen, aber dann sprengen wir den Quickie-Rahmen. Es gibt aber einen ausführlichen Blogartikel von mir dazu, den ich euch natürlich in den Shownotes verlinke. Da sind auch nochmal alle Quellen und Studien drin, auf die ich mich hier beziehe oder die ich erwähne. Also, der glykämische Index beschreibt die Auswirkungen eines Lebensmittels auf den Blutzucker und damit auf den Insulinspiegel. Weil, wenn viele Kohlenhydrate im Blut sind, steigt der Insulinspiegel, um die darin enthaltene Glucose, also den Zucker, in die Blutbahn zu schleusen. Je komplexer der Kohlenhydratanteil eines Lebensmittels, desto geringer ist der Blutzuckeranstieg. Also, einfach gesagt, bei Vollkornbrot steigt der Blutzucker nicht so schnell wie bei Kuchen. Dementsprechend groß oder klein ist dann der glykämische Index. Traubenzucker lässt den Blutzucker am stärksten ansteigen. Traubenzucker nimmt man ja auch, wenn man schnelle Energie benötigt. Daher nimmt man Traubenzucker als Maßstab für den glykämischen Index. Also Traubenzucker entspricht quasi 100%. Und jetzt kann man alle Lebensmittel nach diesem glykämischen Index sortieren. Das muss man aber nicht selber machen. Dafür gibt es Tabellen, die man natürlich auch im Netz finden kann. Allerdings gibt es auch noch weitere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Verarbeitung und Zubereitung der Lebensmittel. Zum Beispiel lässt Pasta, die al dente gekocht wurde, also die noch Biss hat, den Blutzucker nicht so schnell steigen wie Pasta, die ganz weich ist. Okay, bei einem niedrigen glykämischen Index, also wenn wir mal beim Vollkornbrot bleiben, steigt der Blutzucker langsamer und fällt auch wieder langsamer ab. Bei Kuchen steigt der rasant und fällt auch super schnell wieder ab, weil einfach mehr Insulin ausgeschüttet wird. Nach diesem schnellen Anstieg und schnellen Abfall hat man ziemlich schnell wieder Hunger. Deshalb bekommt man oft mehr Jieper, wenn man Süßigkeiten gegessen hat. Also, wie gesagt, es ist aber komplex und ist jetzt auch gar nicht so wichtig für unsere sogenannte Luven-Diät. Das war nur ein kleiner Ausflug fürs Hintergrundverständnis. Aber zurück ganz konkret zur Luven-Diät. Die Luwenernährung, so wie sie im Netz kursiert, verspricht im Prinzip drei Auswirkungen. Erstens, dass die Geburt im Geburtszeitraum stattfindet. Also, dass das Baby sozusagen pünktlich zur Welt kommt und man nicht überträgt. Zweitens, dass die Geburt leichter und schneller verläuft. Vor allem geht es dabei um die Anfangsphase der Geburt, die sogenannte Latenzphase. Die kann sich ja manchmal ganz schön ziehen und die soll nach der Luwenernährung eben nicht so lang sein, sondern es soll richtig schnell losgehen. Und drittens, dass die Wehen weniger schmerzhaft sind. Aber warum sollte all das jetzt zutreffen? Also, die Theorie der Luwendiät besagt, dass ein häufiger, starker Blutzuckeranstieg einen negativen Einfluss auf die geburtsauslösenden Hormone hat. Und um das zu verstehen, muss man wissen, wie die Geburt eigentlich losgeht. Und das geht so. Damit die Geburt startet, gibt das Baby seiner Mutter ein hormonelles Signal, sobald seine Lungen ausgereift sind. Es sagt dem mütterlichen Körper gewissermaßen, ich bin bald fertig, mach dich mal langsam geburtsbereit. Das passiert so ab der 34. Schwangerschaftswoche. Also die 34. Schwangerschaftswoche ist für uns auch immer so ein Meilenstein in der Schwangerschaft, weil man dann davon ausgeht, dass ein Baby, sollte es da schon zur Welt kommen, selbstständig atmen kann. Und ab diesem Zeitpunkt steigt im mütterlichen Körper der Prostaglandinspiegel an. Und Prostaglandine sind die geburtsauslösenden Hormone, die aber unter anderem auch an Schmerzreaktionen beteiligt sind. Also die geben das wichtige Signal zum Wehenbeginn. Und durch dieses erhöhte Prostaglandin-Vorkommen bilden sich bei der Mutter die entsprechend zusätzlich benötigten Rezeptoren, hauptsächlich am Muttermund und am Gebärmutterhals. Der Muttermund wird dann schon mal schön weich und der Gebärmutterhals verkürzt sich. Also im Prinzip der Körper wird geburtsbereit. Und außerdem ist es dann auch schon die hormonelle Vorbereitung auf den natürlichen Pressdrang, der ja dann am Ende der Geburt irgendwann einsetzen soll. Wenn dann der Prostaglandinspiegel eine bestimmte Schwelle überschreitet, dann starten die Wehen und die Geburt geht gut vorbereitet los. Also jetzt zur Theorie der sogenannten Luwendiät. Wenn in der Spätschwangerschaft aber der Blutzuckerspiegel ernährungsbedingt ständig hochschießt, schüttet der Körper zur Regulierung natürlich Insulin aus. Das ist ganz normal, hemmt aber die Wirkung der Prostaglandine, da Insulin angeblich an dieselben Rezeptoren andockt. Die ausreichende Rezeptorenbildung am Muttermund ist dann nicht bereits vor der Geburt gegeben, sondern stellt sich mehr oder weniger erst unmittelbar zum Beginn der Geburt ein. Das verlängert dann die Latenzphase, also die Anfangsphase der Geburt, in der die Wehen meist noch unregelmäßig sind. Sie müssen den Muttermund quasi erst weich machen. Und diese rumschwirrenden Prostaglandine, die ja auch an der Schmerzübertragung beteiligt sind, machen den Prozess dann eben auch schmerzhafter. Also die Geburt verlängert sich und die Wehen sind schmerzhafter. Soweit zur Theorie. Aber ist das auch alles evidenzbasiert? Es gibt leider gar keine wissenschaftlichen Publikationen, die sich konkret mit dieser Ernährungsempfehlung beschäftigt. Allerdings wird eine mütterliche Ernährung mit viel Einfachzucker, mit Adipositas, also Übergewicht, und auch einem höheren kindlichen Geburtsgewicht in Zusammenhang gebracht. Und Adipositas sowie Makrosome, also eher schwerere Kinder, führen häufig zu erschwerten Geburten und auch höheren Kaiserschnittraten. Eine Forschungsgruppe hat sich auch mit einer Ernährung nach niedrigem glykämischen Index beschäftigt und kam zu dem Schluss, diese Ernährungsform tut Müttern gut und schadet Babys nicht. Und man kann auch vorsichtige Parallelen aus einer Tierstudie ziehen. Da wurden Schafe und Stuten zum Ende der Trächtigkeit auf Diät gesetzt und deren Prostaglandinproduktion stieg dadurch stark an. Ja, und dann gibt es noch ein paar Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und die sagt, dass eine hohe Kohlenhydratzufuhr das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht und dass besonders zuckerhaltige Getränke Adipositas und Diabetes 2 begünstigen. Dagegen soll eine hohe Zufuhr von Ballaststoffen, also hauptsächlich aus Vollkornprodukten, den Typ 2 Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar Darmkrebs verringern. Eine ausgewogene Ernährung mit niedrigem Kohlenhydratanteil, also wenig Zucker, ist also auch außerhalb der Schwangerschaft super günstig. Aber das ist jetzt hier sicher auch niemandem so ganz neu. Nochmal zurück zur Luwendiät. bleibt noch die Frage, ob Schwangere die Luven-Diät einhalten sollten. Die Antwort ist, ja, wäre schon gut. Also es ist besonders in den letzten Schwangerschaftswochen gesund und sinnvoll, sich mit dem Verzehr von kurzkettigen Kohlenhydraten ein bisschen zurückzuhalten. Weil es ist einfach davon auszugehen, dass eine Ernährung mit niedrigen glykämischen Indexen einen recht positiven Effekt auf Schwangerschaft und Geburt hat. Ob jetzt diese Ernährungsform wirklich zu einer schmerzarmen Geburt beitragen kann und die Geburt tatsächlich verkürzt, das ist nicht abschließend geklärt. Also dazu müsste man wirklich eine konkrete Studie machen, was aber auch aus verschiedenen Gründen nicht ganz so einfach wäre. Aber die Vorteile einer zuckerarmen Ernährung sind halt ziemlich klar. So, kann die Luven-Diät auch gemacht werden, wenn schon ein Schwangerschaftsdiabetes vorliegt? Wenn bei dir schon ein Gestationsdiabetes festgestellt wurde, dann solltest du vor jeder Ernährungsumstellung mit deiner Diabetologin sprechen. Grundsätzlich ist es für dich sicher eher günstig, aber du solltest dich auf jeden Fall dazu speziell beraten lassen. Abschließend kann ich sagen, klar, es ist von Vorteil, sich zuckerarm zu ernähren. Immer. Also auch außerhalb einer Schwangerschaft. Und für Schwangere ist ja eine gesunde Ernährung gleich doppelt gut. Aber es gibt eben auch weitaus mehr Faktoren für eine gute Geburt als nur die Ernährung in der Schwangerschaft. Und für viele Menschen ist Essen ja auch ein sehr emotionales und manchmal auch schwieriges Thema. Also einige von euch hatten oder haben vielleicht sogar eine Erkrankung rund ums Essen, eine Essstörung. Also mach dir bitte keinerlei Druck. Es ist viel wichtiger, eine entspannte, unbeschwerte Schwangerschaft zu genießen, als seinen Fokus total auf das Essen zu richten. Es gibt ganz, ganz vieles, was du abgesehen vom Essen aktiv dafür tun kannst, um körperlich fit und mental gut vorbereitet in deine Geburt zu starten. Was das ist, erfährst du in jedem guten Geburtsvorbereitungskurs und im Gespräch mit deiner erfahrenen Hebamme. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, es mal ganz entspannt mit dieser Ernährungsumstellung zu versuchen, dann sei auf jeden Fall auch ganz nachsichtig mit dir. Es gibt gute, leckere Alternativen für Süßigkeiten, zum Beispiel Vollkornfrüchtebrot oder ungesüßte Haferkekse dürfen als kleine Snacks bei Gelüsten verzehrt werden. Und wenn du eben doch mal richtige Süßigkeiten gegessen hast, dann kannst du das auch immer mit einem strammen Spaziergang kompensieren. Und wenn auch das mal nicht geht, dann ist das eben so. Also kein Stress durchs Essen, das ist das Allerwichtigste. Ja, das war der Geburtskanal Quickie zur Luven-Diät. Alle Quellen verlinke ich euch in den Shownotes. Und wenn ihr das eine oder andere gerne nochmal nachlesen möchtet, findet ihr den Link zu meinem ausführlichen Blogartikel dazu ebenfalls in den Shownotes. In 2 Wochen hören wir uns wieder, wenn ihr mögt. Und wenn ihr auch mal Lust auf einen Besuch im Geburtskanal habt, wenn ihr eine Expertise habt, die hier mal einen Platz finden soll, oder wenn ihr eure Geburtsgeschichte erzählen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir über den Hebammenblog oder über Social. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis in 2 Wochen.